Na, bist du denn sicher, dass dir nichts trennen kann? Was ist denn mit deinem ganzen Müll, den ganzen Dreck, den du im Kopf, im Herzen mit dir herumschleppst? All die Dinge, die du tust, wo du immer gemeint hast und deinen Freunden vielleicht gesagt hast, das würde ich nie tun, was sie getan hat oder was er getan hat. Ich mache vieles falsch, aber das würde ich nie tun. Und du tust es und merkst, Mann, da ist eine Menge Schuld da. Ich habe mir eine Menge Schuld aufgeladen. Wie soll ich jemals Vergebung finden für dem, was ich getan habe? Ist dann noch Vergebung für mich vorhanden? Diese Frage müssen wir uns gewiss sein, wenn ich sie ganz frech stelle. Ich stelle sie dir, ich stelle sie mir. Paulus ermutigt uns in diese Sache und ist es auch ein Teil der Botschaft heute Morgen. Paulus ist dahin gekommen, dass er sich gewiss ist, dass ihm nichts und mit nichts meint er auch nichts, ihn von Gott trennen kann. Und schreibt, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Das sagt die Bibel zu dieser Frage, die wir uns oft stellen. Liebt Gott mich denn noch? Oder habe ich es zu weit getrieben? Solange du Vergebung suchst, wirst du es finden. Dann seine Gnade ist viel größer. Als all den Mist, das du gebaut hast. Und wenn es gestern gewesen ist oder heute Morgen. Es gibt nichts, was Gott nicht vergeben könnte, wenn wir fragen würden. Und wenn ich weiß, dass es gewiss ist, dass er vergibt, kann ich zu ihm mit einem zuversichtlichen Herzen und bitten in dem Bewusstsein, dass er vergeben wird. Er hat sich an sein Wort gebunden. Er hat es, weil er es will. Er hat es, weil er sich freut in der Vergebung. Er hat es getan, wie er uns heute Morgen in sein Wort sagt, in Kapitel 34 von 2. Mose. Weil es er ist, wie er ist. Mose will Gott erkennen, wie er ist. Ich will dich sehen. Und Gott geht an ihm vorbei und sagt, Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig. Das ist Altes Testament hier. Wir sagen oft, naja, Alte Testament, da werde ich nicht mit fertig, ich komme nicht, es ist zu hart. Das Neue Testament, das ist anders, damit kann ich umgehen. Das Wort ist gleich alt und neu. Gott ist im Alten Testament genau so geduldig und liebevoll, wie er es im Neuen Testament ist. Er ist nicht anders. Herr, Herr Gott, barmherzig und gnädig und geduldig. Was hat denn Israel gerade getan? Werden wir sehen. Und dennoch ist Gott barmherzig, gnädig, geduldig und von großer Gnade und Treue. Er ist sein Wort treu, der da Tausenden Gnade bewahrt und vergibt ihre Missetat, über Übertretungen, ihre Sünde, alles mit einbegriffen. Ein 5-Stern-Urlaub, all inclusive. Und er tut es gern. Es ist wichtig, gerade in diesen Kapiteln zu sehen und zu erkennen, wie Gottes Herz ist. Wir manchmal sogar in unsere Verantwortung in der Gemeinde und darüber hinaus in unsere Verantwortung als Christen zu Menschen, die nicht gläubig sind, widerspiegeln nicht Gott, sondern unsere eigene verdrehte Vorstellung von Gott. Ungeduldig, zornig, vergeltend. Wir sind aber alle hier, nicht nur wir als Älteste in der Gemeinde, in unserer Verantwortung als Hauskreisleiter, als Teamleiter, als vollamtliche Mitarbeiter, sind verantwortlich für die Form, in der wir unser Gott widerspiegeln. Wir sollen Licht und Salz sein in dieser Welt. Und wenn wir das so tun wollen, wie Christus es möchte, wie Gott es möchte, müssen wir eben genauso barmherzig und gnädig sein wie er. Mose hat es gerade nicht getan. Da ist er, nach der eben er ganz fromm gebetet hat, ist er im Zorn ausgebrochen und hat die Tafeln des Gesetzes zerschmettert vor sein Volk. Und merkt dir das. Ich sage es dir, weil ich immer wieder die Ordnung Gottes breche an diese Stelle. Zorn ist Selbstgerechtigkeit. Wer zornig ist, der zornige Mensch, ist ein selbstgerechter Mensch. Er meint, er darf sich über jemand anders erheben und ihm richten. Mose tut das. Eine grausame Sünde, und aus diesem Grund darf er nicht hineinziehen ins verheißene Land. Wir rekapitulieren. Wir sind diese Woche in 34, aber damit wir den Faden nicht verlieren, möchte ich gern einfach ganz kurz aus den vergangenen Versen oder zwei Kapiteln ein paar Dinge erwähnen. Israel wartet auf die Offenbarung Gottes. So müssen wir das sehen. Die Ordnung Gottes, die Gebote, sind eine persönliche Offenbarung Gottes. Nun hat dieser Gott sie aus Israel, aus Ägypten erlöst. Er hat sie treu geführt. Er hat Wunder getan, mächtige, gewaltige, große Wunder. Er hat sie gespeist. Seine Kraft, seine Herrlichkeit ist offenbar geworden in Wunder. Er hat ihre persönliche Not befriedigt. Sie haben ihn gesehen und erlebt. Im Wunder und im Alltag, dass er bis in jede kleinste Einzelheit für sie da war. Am Berg Sinai aber kommt er mit seinem Wort, mit seinen Ordnungen. Jesus Christus sagt, ich bin das Wort. Er sagt, in mir könnt ihr Gott sehen. Ich bin Gottes Sohn, Gott sichtbar geworden, Gott Mensch geworden. So wird Gott in sein Wort am Sinai auch sichtbar. Und sein Wort ist, wie im Neuen Testament gesagt, scharf. Es ist wie ein Schwert. Zweischneidig, es trennt Mark und Bein, Geist und Seele. Es zeigt uns, wie es eigentlich in uns ist. Und weil sein Wort hart ist, weil wir sein Wort nicht erfüllen können, weil sein Wort uns richtet, weil wir versagen, wenn wir uns, oder weil wir merken, dass wir versagt haben, wenn wir uns sein Wort stellen, geschieht diese Geschichte hier mit den Ordnungen Gottes am Berg Sinai zweimal. Das erste Mal werden diese Ordnung zerbrochen, gebrochen vom ganzen Haus. Hier steht der Leiter, hier steht Israels Führer, hier steht Gottes Stellvertreter für das Volk Israel auf Erden, unversagt, auf eine Weise, die das ganze Volk erschüttert. So kannten sie Mose nicht. Und in seinen Zorn hat er, müssen wir sehen geistlich, die ganzen Ordnungen Gottes gebrochen. Nicht nur das eine, nein, alles. Und das sagt uns Jesus auch im Neuen Testament. Wenn du an eine Stelle die Ordnung brichst, dann brichst du alles. Die ganzen Gebote und nicht nur das, sondern alles, was die Propheten gelehrt haben. Sünde disqualifiziert uns. Sünde trennt uns von Gott ganz und gar, auch wenn es nur eine Sünde ist. Gott will uns lediglich zeigen, dass wenn wir einmal gesündigt sind, sind wir zu Sünde fähig. Dass wir das nicht ständig tun, liegt nicht an uns. Das liegt an seiner Gnade und Barmherzigkeit. Deswegen beten wir ja im Vaterunser. Lass es nicht zu, dass ich sündige. Bewahre du mich. Du mit deiner Kraft schenk Gnade, dass ich nicht sündige. Das Volk steht hier vor dem Berg. Mose hat versagt, sie haben versagt, alle miteinander haben versagt. Das Volk Israel hat eine oberflächliche, hartherzige, gleichgültige Beziehung zu Gott. Berechnend sind sie. Mose ist nur 40 Tage unterwegs und die haben sich schon bereits einen neuen Leiter ausgesucht. Einer, der handelt nach ihrem Gutdünken. Alles dumm. Aaron. Er macht das, was sie gerne möchten. Die haben sich einen Leiter gesucht, ihm gewählt und eingesetzt. Sie haben ihren Gott abgelehnt, sie haben ihn verworfen und haben sich einen neuen Gott gemacht. Ein Kalb, eine Kuh sozusagen. Ich meine, dass diese Kuh ein Zeichen ist, dass der Mensch einen Gott sucht als Mittel zum Zweck. Denn eine Kuh kannst du melken. Sie stellen sich diese Kuh hin und sagen, du hast uns aus Ägypten geholt. Du bist jetzt, wir haben dich gewählt, Aaron, wir haben dich zum Gott gemacht, Kuh. Wir möchten nämlich viel lieber das Sichtbare, Tastbare anbeten. Das ist eine viel zu starke Glaubensherausforderung im Geist und in der Wahrheit anzubeten, ein Gott, der Geist ist. Das ist zu schwer. Wir müssen ihn sehen. Wir müssen ihn anfassen können. Das sieht man hier schon. Und eigentlich ist Gott uns doch ein Stück entgegengekommen in Jesus Christus. Der Bäcker ist zum Brötchen geworden. Die Jünger, es ist komisch, wie blind wir sind, leben mit ihm. Sie berühren ihn und fragen dennoch nach Gott, zeigt uns Gott. Und Jesus sagt, zutiefst verletzt in sein Herz, sag mir doch nicht, ich bin so lange Zeit unter euch gewesen und ihr habt es nicht kapiert, dass ich Gott bin. Wie blind, wie verloren seid ihr. Ich bin Mensch geworden und ihr könnt das immer noch nicht sehen, dass ich Gott bin. Und so ist es eben mit dem Volk. Aber Gott sei Dank gibt es Frauen und Männer wie Mose. Männer und Frauen, Kinder Gottes, die nicht loslassen. Die nicht alles hinschmeißen, nur weil Gott nicht so ist, wie sie ihn haben möchten. Nur weil Gott keine Kuh ist. Kein Mittel zum Zweck. Nur weil Gott ein Herr ist. Mose lässt nicht los und er ringt um Vergebung für sein Volk. Mose ist ein Anker für das ganze Volk. Vor ein paar Tagen habe ich mit meiner Frau zusammen mal wieder einen Film gesehen und ich sehe Filme, weiß nicht einmal, wie die Schauspieler heißen, weiß auch nicht einmal, wie der Film hieß, also irgendwo wird schlimmer mit mir vom Jahr zu Jahr, je älter ich werde. Aber ich habe einige Dinge aus diesem Film herausgezogen. Dinge, die mich angesprochen haben. Es ging um Bergsteigen. Rock Face Climbing, kennt ihr das? Klar, wie heißt das auf Deutsch? Rock Face Climbing? Wo die da hunderte von Meter am Felsen, an der Felsenfront aufsteigen, ne? Der eine mit dem anderen an ein Seil, so einfach so, ne, mit ihren Free climbing. Ja. Und der eine ein bisschen leichtsinnig, der eine, der sich nicht so ganz einschätzen kann, der eine, der nicht nüchtern ist, wenn es darum geht, sich selbst einzuschätzen. Ein bisschen anmaßend, überheblich, leichtsinnig, was ja auch Stolz ist, Anmaßung. Macht einen falschen Griff, stürzt ab und reißt 3 oder 4 andere mit. Und man schaut hinunter plötzlich, ne, wendet sich die Kamera nach unten hin und unten sind die Häuser oder die Fabriken so groß wie Streichholzschachteln, die Bäume sind so groß wie ein Kopf eines Streichhölzers. Ne, und man wird mitgerissen, mehr oder weniger, mit der Kamera. Da hältst du dich regelrecht, ne, fest. Und merkst plötzlich, was da abgeht. Ne? Aber der eine ist richtig fest am Felsen verankert. Ne? Und die Seile federn. Alle sausen an ihm vorbei und die Seile federn regelrecht. Und die schwanken dann hin und her. Und schreien und toben und treten. Und er muss von oben sie noch beruhigen, weil sie ihn noch rausreißen mit ihr Getobe. Na, und mit ihrer Unruhe. Sie hängen aber fest und gehen nicht unter. Das Ganze pendelt sich ein, die beruhigen sich. Und er hilft ihnen mit seinem Rat, wieder Fuß zu fassen am Fels. Und natürlich, weil alle Filme ja gut enden, ne? Sitzen sie dann irgendwo oben drauf, trinken ein Bierchen, ne? Und sagen, Mann, gut, dass wir das geschafft haben. Dabei lag es nur an den Mose. Der Mose hat Gott nicht losgelassen. Verliert nie Achtung vor Menschen, die euch gegeben worden sind, deren Dienst ist, euch Halt und Geborgenheit zu geben. Das sage ich euch, Kinder, macht das nicht. Das ist sowas von leichtsinnig. Dein Papa ist ein Anker. Ich hoffe es zumindest. Wenn nicht, dann sollte er sich schämen. Deine Mama ist ein Anker. Mose ist ein Anker. Er lässt sich's nicht nehmen. Er sagt, Gott, ich kenne dich. Du kannst das nicht. Du darfst das nicht. Du wirst es nicht. Und Gott sagt, okay, dann schicke ich einen Engel mit. Aber ich kann mit euch, mit dieser Herzenshaltung, mit eure goldene Kuh in eure Mitte, kann ich nicht mit. Ihr liebt mich nicht vom ganzen Herzen, ihr sucht mich nicht und aus diesem Grund kann ich nicht in eure Mitte sein. Das geht nicht. Ich bin ein gerechter Gott. Wenn ich das täte, wäre das Heuchelei. Da musste ich mich selbst verleugnen. Euch verlangt es gar nicht nach mir. Ihr wollt gespeist werden. Wenn ihr in Not seid, wollt ihr die Wunder haben. Aber mich wollt ihr nicht. Mose ist da ganz anders und wir werden das auch im Text heute sehen. Ich will dich. Ich will dich sehen. Ich weiß, wie du bist. Du wirst das nicht tun, Herr. Und weil ich mich so nach dir sehne, weil ich weiß, wie du bist und ich weiß, dass du eigentlich im Herzen mitten unter uns sein willst. Du willst es. Wir verhalten uns daneben, aber du willst das. Und aus diesem Grund, Gott, lass ich nicht los. Gott sagt, ein Engel, nein, ein Engel reicht nicht, will ich nicht. Ich sende
euch ein Engel. Nein, ein Engel nicht. Und ich sage einfach dazu, 1000 Engel genügen mir nicht. Nur du stillst mein Durst. Nur du bist mein Anker. Nur du bist meine Hoffnung. Nur du bist meine Zuversicht und nichts anderes. Nicht die Meinung der Bildzeitung, des Spiegels, des Sterns, meine ungläubige Pädagogen, die ich erachte, respektiere und für den ich bete, aber alle nicht. Das nicht, das ist nicht mein Fels. Das ist nicht meine Grundlage. Die anderen haben schon längst aufgegeben. Das ganze Volk. Und da steht Mose alleine. Wisst ihr, warum Jesus so gelitten hat im Gethsemane? Weil die ganze Welt, die ganze Geschichte der Menschheit, alle Menschen, die jemals geboren waren und geboren werden, werden sollen. Hatten ihm in Stich gelassen. Du und ich, schäm dich, Peter. Du Waschlappen, du Schlappschwanz. Solch einen Gott in Stich zu lassen, ihm den Rücken zu kehren. Mose aber nicht. Und da ist Mose wie Christus. Er lässt nicht los. Vers 18 von Kapitel 33. Und Mose sprach: Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Ich will dich sehen, Herr. Ich habe Wunder gesehen. Ich habe gesehen, wie du das Meer in zwei geteilt hast. Ich habe gesehen, wie Wasser aus einem Fels hervorgesprungen ist. Ich habe gesehen, wie leckeres Brot morgens auf dem Boden bereitstand. Wie du uns gespeist hast mit Wachteln. Das habe ich alles gesehen. In Gemeinden schreien Menschen nach Wunder. Sie wollen Wunder sehen. Wir müssen Gott sehen, damit ein Wunder geschieht. Gott will, dass wir ihm lieben, nämlich das ist das erste Gebot, die erste Ordnung, die er gibt. Was bedeutet das? Du sollst dich nach mir ausstrecken, wie Mose, wie Jakob, wie Jesus Christus selbst sich ausgestreckt hat nach mir. So. Ich will diese Sehnsucht in dir sehen. Das ist nicht eine Sache des Kopfes. Das ist etwas, was uns gegeben wird als Geschenk vom Geist Gottes tief in unser Herzen. Diese Sehnsucht nach Gott. Und ich sehe das in unserer Mitte. Und ich sehe das in den Herzen von jungen Frauen und Männern. Und wie sie sich verändern, und ihre ganze Umgebung und wie die Alten ankommen und sagen, Mann, die sind ja gut drauf. Mann, da brennt, da ist ein Feuer da. Gott ist nicht Wissen, Gott ist in dem Sinn nicht Erkenntnis. Oder nicht nur das, sondern das Wissen über Gott soll doch unser Herz berühren, wie es Mose berührte, wie es Davids in all seinen Versagen als Mörder und Ehebrecher sehnte sich Gott oder sehnte sich David nach Gott und Gott nach David. Das war eine Herzenssache. Gott, es ist egal, was du getrieben hast. Wie viele Menschen du umgebracht hast, ist es Gott egal. Die Sache ist geklärt und gelaufen. Das steht unter Jesus Blut. Mose war zornig, David war anmaßend überheblich, ein Ehebrecher und ein Mörder. Und dennoch sagt Gott, ein Mann nach meinem Herz. Warum? Die Antwort darauf ist, weil David sich nach Gott sehnte. trotz seines Versagens. Gott sucht nicht Vollkommenheit. Gott will nichts von dir haben, auch kein Opfer. Er möchte, dass du dich nach ihm sehnst, das war es. Und wenn er das hat, hat er nämlich, der ist ganz schlau, hat er alles andere. Dann hat er dein Portemonnaie. Dann bist du ein Mensch, der treu ist. Und Mose sprach, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Vers 18 von Kapitel 33. Und er sprach, ich will vor dein Angesicht all meine Güter vorübergehen lassen und will vor dir kundtun den Namen des Herrn. Wem ich gnädig bin, Mose, du hast gefleht für das Volk. Wenn hier Gnade vollzogen wird, wenn hier sich die Gnade Gottes offenbart ist, weil ich es will. Du hast gebeten, aber ich tue es, weil ich es will, weil ich es bin, weil ich so bin und nicht, weil du mich gezwungen hast, etwas zu sein, was ich nicht bin. Wir müssen oft, oder sogar manche Bibellehrer glauben, dass wir Gott zwingen müssen, gut zu sein. Die ganze Wohlstandstheologie ist darauf aufgebaut, dass du durch deinen Glaube Gott zwingen kannst, dass er dir etwas gibt. Das ist so viel plumper Quatsch, das gibt's gar nicht. Gott ist reich und will uns reich machen. Das ist seine Natur. Auch mit dem Glauben kann ich nicht Gott zwingen, etwas zu tun, was er nicht ist. Geht nicht. Völlig unmöglich. Vergiss es. Da sind Werke, dieses ganze Wort des Glaubens sind Werke. Sie sind Werke, genau wie die katholische Kirche sich verkündigt, durch Werke wirst du auch gerecht. Das sind geistliche Werke. Sind mentale Werke. Es ist aber ein Wirken, ein Streben des Menschen. Sie haben sich das verdient, weil sie richtig geglaubt haben, richtig erkannt, richtig geglaubt und richtig angewandt. Und wenn du sie zuhörst, hörst du das. Das ist keine göttliche Lehre, es verdreht das Wort Gottes. Wenn ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich, weil ich so bin. Und wir kommen noch dazu, es zu lesen, beziehungsweise wir haben schon gelesen. Er geht vorüber, was sagt er? Ich bin Gericht, ich bin Zorn und ich werde richten und es wird Blut fließen. Was sagt er? Ich bin barmherzig, ich bin langmütig, ich bin gnädig, ich bin. Nicht nur das Gesetz, sondern meine Güte und meine Gnade und Barmherzigkeit ist viel größer, wie Paulus das in Römer sagt. Und er sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Das zeigt uns diese Trennung zwischen den mit Sünde beladenen, belasteten Menschen und Gott, der Mensch, der sich versündigt hat und Gott, der heilig ist. Gott hat nichts mit Sünde zu tun und Sünde kann in Gottes Gegenwart nicht bestehen. Deswegen musste Christus sterben. Und nicht nur einige gute Werke tun, um das wieder gut zu machen für uns vor Gott. Das hätte nicht gereicht. Er musste sterben. Es gibt viele Menschen, die schreiben, ich habe Gott gesehen. Wenn ich deren Leben sehe, denke ich mir, was hast du denn für einen Gott gesehen? Und der Herr sprach weiter, siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Fels stehen. wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Hier haben wir Gottes Hand zwischen Mose und Gott. Und wer ist Gottes Hand? Es wurde alles durch Christus, durch Jesus geschaffen. Das sagt uns Johannes. Alles, was ist, das ausführende Organ, Jesus Christus, ist hier zwischen Gott und Mose. Und aus diesem Grund kann Gott vorüberziehen und oder vorübergehen und dabei Mose nicht vernichten, weil seine Hand, Christus, dazwischen steht. Er geht vorüber. Dann will ich meine Hand von dir tun und du darfst hinter mir hersehen, aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Nachdem dieses geschehen ist, wir machen jetzt einen Sprung, Kapitel 34 und Vers 29. Es geschieht nämlich etwas mit Mose. Er begegnet hier Gott auf eine außergewöhnliche Weise. Wer mich vom Herzen sucht, von denen will ich mich finden lassen. Bitte unterstreichen, dass wir Gott erkennen, ist Gnade, nicht unsere Tun. Wir könnten Gott suchen, unser Leben lang, auch die ganze Menschheit, und wir werden ihn nie finden. Gott lässt sich finden. Mose sucht Gott und Gott lässt sich finden. Er hat eine Begegnung mit Gott und da passiert etwas. Als nun Mose, Vers 29 von Kapitel 34, als nun Mose vom Berge Sinai herabstieg, hatte er die zwei Tafeln des Gesetzes in seiner Hand und wusste nicht, dass die Haut seines Angesichts glänzte, weil er mit Gott geredet hatte. Wir lesen danach, dass es so geglänzt hat, dass er sich ein Tuch davor hängen müsste. Wisst ihr, der kommt nicht herunter, guck mal, was für eine Ausstrahlung ich habe. Ich habe meine Stille heute Morgen gemacht. Ich stand vor dem Herrn. Strahle ich das nicht aus? Er strahlte und merkte das nicht. Da ist es Gott, wenn Gott wirkt und du kapierst das nicht. Dann Gott tut überbitten, bitteschön und verstehen. Hier geht Gott nur an ihm vorüber, nur vorbei und die Auswirkung in Mose Leben, weil er sich nach Gott ausstreckt und nicht loslässt. Die Herrlichkeit Gottes wird aufgesogen und er widerspiegelt was? Die Herrlichkeit Gottes auf eine Weise, dass für dem Volk also nicht zu verkraften ist. Nur, weil er vorbeigeht. Jetzt wissen wir, wo wir dieses Wort haben, dieses komische Wort in unserer Gemeindebewegung, Afterglow. Gott zieht vorbei und Mose strahlt. Das ist etwas so Natürliches. Johannes sagt ganz nüchtern, schreibt und sagt, erzähl mir nicht, dass du Gott gesehen hast, wenn es nicht in deinen Alltag, in dein Leben, Jakobus auch, Leben zu sehen ist in deine Taten. Wenn du Gott, wenn du mit Gott Zeit verbracht hast, wenn du Gott kennst, wenn er dich erkannt hat, wenn du keine Geheimnisse hast vor ihm, wenn du alles offengestellt hast in dein Leben, er ist hineingekommen, du hast ihn erkannt und er dich, ich in euch und ihr in mir und wir in dem Vater. Wenn ihr solche Beziehungen habt, dann strahlt ihr. Dann seid ihr alle Strahlepöter. Nee, ich meine es wirklich. Du kannst viel von Gott wissen, ja, aber wenn du ihm noch nicht begegnet bist, wirst du nicht strahlen. Ich kenne das selber als Kind, als junger Mann. Ich dachte, ich hatte es kapiert, dass ich mein Zuhause verlassen habe. Habe ich nicht. Ich kannte alle Ordnung, alle Gesetze. Mein Vater war ein frommer Mann und er strahlte solch eine Freude und Freiheit aus. Na? Ich dachte, ich bin so wie er, bis ich dann ganz alleine versucht habe, außerhalb des Daches, des Zuhauses meines Vaters zu leben und gemerkt habe, es ist alles nur Versagen. Ich bin bitter. Ich bin verflucht. Da ist kein Segen. Da ist die Herrlichkeit Gottes in meinem Leben nicht vorhanden. Ich weiß zwar alles, aber diese Umwandlung in meinem Herz, das ist noch nicht geschehen. Mit 32 Jahren, nachdem ich wie David gesündigt hatte, nicht einmal, mehrere Male das getrieben habe, was David getrieben hat. Erst dann bin ich zusammengebrochen und habe Gott gesucht auf die Weise, wie Mose ihm suchte. Ich weiß, ich bin lange nicht da, wo Mose war. Das bilde ich mir nicht ein, aber ich weiß, dass ich ein Herz habe, weil Gott es mir gegeben hat, das ihn sucht. Ich will Gott, nicht das, was er gibt. Gott ist doch kein Kellner. Das ist mir zu billig. Und ich bin immer wieder so berührt davon, dass er mich will, alte Schachtel. Ich kann mir das nicht vorstellen. Das ist unbegreiflich, das ist so hoch. Bei den Milliarden von Menschen, die durch diese Welt gezogen sind, dass er mich sieht, meinen Namen ruft und sagt, du bist mein. Ich will dich haben, ich will, dass du mich liebst. Ich bin ein Gott, der eifersüchtig ist. Ich teile mein Leben nicht mit jemand anderem, ich teile dein Leben nicht. Ich will dich ganz haben, Peter. Und ich weiß ganz genau, ab dem Tag, wo es anfing, dieses Prozess, kam alles andere in Ordnung, meine Beziehung zu anderen. Es machte mich lebensfähig. Und so ist das auch hier bei Mose. Er ist zum Afterglow gekommen. Vers 1 von Kapitel 34. Und der Herr sprach zu Mose, hau dir zwei steinerne Tafeln. Hier haben wir jetzt, wie gesagt, die Gebote sind einmal schon gebrochen worden. Sie liegen da in Stücke auf dem Boden. Diese Tafeln nämlich hatte Gott bereitet, wenn wir genau darauf achten. Die ersten Tafeln, die hat Mose nicht geschnitzt. Und ich habe mich gefragt, wieso darf denn Mose oder soll denn Mose jetzt die Tafeln bereiten? Er soll sie nun hinsetzen mit einem Meißel und einem Hammer und Tafeln, wo Gott sie einfach so, wie wir das gesehen haben in den 10 Geboten, aus dem Fels so mit einem Blitz so schön schneiden konnte. Warum muss? Na, habt ihr es gesehen? Ja, die 10 Verbote. Wir wissen nicht genau wie Gott, aber Gott hat ihm die Tafel gegeben und mit seinem Finger, haben wir gelesen, geschrieben. Diesmal aber, und ich habe, warum? Und, wisst ihr, was ich glaube, was Gott uns hier sagen will? Das Volk Israel ist so unverschämt. So unverschämt. So frech. Hat überhaupt keine Achtung vor Gott. Stellt eine Kuh hin und meint, du bist mehr als den Gott, den können wir verleugnen wegen dir. Du bist eine Kuh, die Schöpfung, so bescheuert, so verachtend. Ich glaube, dass Gott gerne möchte, dass wir, bevor wir zu ihm kommen, unser Herzen bereiten. Er möchte, dass wir uns vorbereiten auf diese Begegnung mit ihm. Wir sollen kommen. Jesus sagt, kommet her zu mir. Gott will, dass wir unser Herz bringen. Er reißt es nicht aus unserer Brust heraus. Dann in der ersten Situation geht es um die Tafeln aus Stein. Wir wissen aus Korinther, das zweite Mal geht es um die Tafeln unserer Herzen, nämlich aus Fleisch. Diese zwei Tafeln, ne, unsere Herzen sind ja auch zwei Tafeln, oder? Links und rechts. Und wo sind nun die Ordnung geschrieben worden, laut Korinther? Doch mit seinen Fingern in unser Herzen, die Tafeln unserer Herzens. Tafeln, die weich sind. Tafeln, die nicht hart sind. Tafeln, die nicht zerbrechen. Sie müssen nicht zerbrechen. Das Wort Gottes bestätigt das, was ich hier eigentlich gehört habe aus dem Text. Und zwar, wir lesen in 1. Samuel, Kapitel 7. Samuel als Richter spricht zum Volk. Lass uns einfach Vers 3 lesen. 1. Samuel 7, 3. Samuel aber sprach zum ganzen Haus Israel: Wenn ihr euch vom ganzen Herzen zu dem Herrn bekehrt oder bekehren wollt, so tut von euch die fremden Götter und die Astarten und richtet euer Herzen zum Herrn. Hier haben wir genau das Bild, was wir haben da bei Mose. Sie haben sich Götzen gemacht. Ein Götze. Es steht eigentlich, wie gesagt, nicht Gott, sondern Götter. Es steht im Plural. Dann, wenn wir uns von Gott wegwenden, wird uns ein Gott nie genügen. Das wird vom einen Gott zum anderen Gott gehen. Wir werden unser Durst und Hunger an einen Gott außerhalb von Gott selbst niemals stillen können. Und das kennst du, oder? Und es wird tiefer und schlimmer, bis wir gebunden sind, verfinstert, bis wir tausende von Göttern angebetet haben und keinen, also nicht satt geworden sind, nicht befriedigt worden sind. Richtet euer Herzen. Das Wort hier im Urtext heißt ausrichten, vorbereiten, bitte schön, zurück zu Mose, festmachen. Lasst das los, was euch verunreinigt. Hier, tut von euch die Götter und macht euch fest in Gott. Es nützt nicht, wenn ich zu Gott sage, Herr, befreie mich von Geldgier und sitze auf mein Portemonnaie. Gott wird dich nicht runtertreten von deinem Portemonnaie. Das wird er nicht machen. Du musst schon aufstehen, dein Portemonnaie aufmachen und jemand etwas geben. Gott wird dich nicht befreien von Alkohol, wenn du nach dem Gottesdienst in eine Kneipe reingehst. Du musst aufhören, in die Kneipe zu gehen. Gott wird dich nicht vom Rauchen befreien, wenn du die alte Schachtel nicht wegschmeißt. Und wenn du sie kaufst, weißt du was, kaufst du doch ruhig. Geh hin, geh zum Kiosk, kauf die Zigarette, geh am Mülleimer vorbei und schmeiß sie rein. Mach das eine Woche und dann bist du frei vom Rauchen. Das tut nämlich weh. Nee, ich meine es wirklich, bereitet euer Herzen. Wollt ihr das wirklich oder nicht? Das ist die eigentliche Frage hier. Ich sage mit meinem Mund oft, Herr, befreie mich. Nein, das aber gar nicht. Nee, das mit dem Porno, boah, das ist geil. Ich kann nicht abwarten, bis ich wieder nach Hause komme, alleine zum Computer. In der Gemeinde bete ich eigentlich ganz fromm. Lass mich die Hände auflegen, dass der Herr mich befreit. Ich habe aber nicht die Absicht, es loszulassen. Bereitet euer Herzen. Bist du wirklich bereit? Darum geht es. Hosea 6, das ist einer der Propheten. Einer von den kleinen Propheten. Hosea 6, wenn ihr das nicht schnell finden könnt, ihr müsst das nicht aufschlagen. Gott durch den Propheten Hosea stellt Israel diese Frage. Was soll ich denn machen mit euch, Kinder? Ich muss euch zuerst zerbrechen, wie die erste Geboten, die erste Tafeln gebrochen wurden, so muss ich euch zerbrechen, um euch zu kriegen. Es geht nicht anders als über Zerbruch. Bringet mir euer Herzen. Lasst euch zerbrechen. Was soll ich dir tun, Ephraim? Was soll ich dir tun, Juda? Denn eure Liebe ist wie eine Wolke, am Morgen wie der Tau, der frühmorgens vergeht. Mal so, mal so. Für eine kurze Phase. Darum, weil eure Liebe so unbeständig ist, weil sie launisch ist, weil sie an Bedingungen geknüpft ist, darum schlage ich drein durch die Propheten und töte sie durch die Worte meines Mundes. Hier haben wir die ersten Tafeln, die gebrochen werden. Das Gesetz muss zuerst Zerbruch bringen. Ohne Zerbruch gibt es kein Leben. Ohne Zerbruch gibt es keine Wiedergeburt. Und es gibt Gemeinden, die das lehren. Es ist aber eine Lüge. Sie ist nicht biblisch. Der Mensch, der wiedergeboren ist, muss vorher zerbrochen werden. Er muss die Verantwortung für seine Sünde übernehmen und muss sie bekennen. Wer glaubt und bekennt? Wenn das nicht als Grundlage da ist, mag der Mensch auf dem Weg sein. Er mag einiges verstanden. Er mag auch Gott suchen. Das will ich gar nicht widersprechen. Aber die Wiedergeburt kann nicht vollzogen werden, bis ich weiß, ich vergehe, Herr, wenn du nicht Gnade schenkst. Ich bin ein Sünder. Das haben die Propheten gesagt. Das haben die Jünger sagen müssen. Das hat die Urchristengemeinde getan. Das haben wir überall gesehen, auch in der Apostelgeschichte. Darum schlage ich drein durch die Propheten und töte sie durch die Worte meines Mundes, dass mein Recht wie das Licht hervorkomme. Denn ich habe Lust an der Liebe. Nach Zerbruch kommt die Liebe, die Dankbarkeit Gott gegenüber. Und nicht am Opfer, Religiosität. Und nicht an Opfer oder Erkenntnis Gottes. Gut. Jakobus 1, 21. Ihr sollt wissen, meine liebe Brüder, Vers 19, 1, 19. Ihr sollt wissen, meine liebe Brüder, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden und, Mose, langsam zum Zorn. Denn des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist. Deswegen kannst du nicht hinein. Du widerspiegelst hier, Mose, nicht die Liebe Gottes, sondern das Gesetz. Und Gott ist nicht so. Gott will sein Volk nicht vernichten. Er hat sie nicht hier zum Berg geführt, aus der Gefangenschaft heraus, um sie zu vernichten mit dem Gesetz. Nein, nein, nein. Da bist du zu weit gegangen, Mose. Denn des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist. Darum legt ab alle Unsauberkeit. Wieder, hier geht es ums Ablegen. Kommt vor Gott. Bringt Gott eure Herzen. Bereitet eure Herzen. Stellt sie Gott zur Verfügung, damit er sie verändern kann. Darum legt ab alle Unsauberkeit und alle Bosheit und nehmet das Wort an mit. Und hier sehen wir die zweite Tafel wieder. Mit Sanftmut. Gott ist ein Gott der Gnade, der Barmherzigkeit, ein Gott, der langmütig ist und geduldig ist. Nehmt das Wort an mit Sanftmut, das in euch gepflanzt ist und Kraft hat, eure Seelen selig zu machen. Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein. Zurück zum Text in
Kapitel 34. Hier haben wir Mose, der steht und bereitet diese Tafeln vor. Und der Herr sprach zu Mose, haue dir zwei Steine der Tafel zu, wie die ersten waren, dass ich die Worte darauf schreibe, die auf den ersten Tafeln standen, welche du zerbrochen hast. Da ist Gott klar, oder? Er redet immer Klartext. Es war nicht das Volk. Herr, das Volk hat mich so zornig gemacht. Herr, Eva. Eva sagt, Herr, Satan. Gott lässt das nicht zu. Mose, du hast das getan. Du hast das Gesetz gebrochen. Nicht nur das Volk. Erhebe dich jetzt nicht über das Volk, weil sie da vor dem goldenen Kalb stehen und ihn anbeten wie Idioten. Du bist kein Stück besser. Nämlich, vergiss es nicht, du hast das ganze Gesetz gebrochen. Gott schreibt auf den ersten Tafeln, auf den zweiten Tafeln bereitet Mose vor und Gott schreibt auch wieder. Dieselbe Ordnung mit demselben Finger. Gott verändert sich nicht. Die Ordnung des Alten Testamentes gehören oder sind für sein Volk heute. Die verändern sich nicht. Viele Theologen, ja, die Kultur ist anders, deswegen können wir das heute so machen. Das sind Irrlehrer und Schriftverdreher. Das Wort ändert sich nicht. Bei den Tafeln auf Stein, bei den ersten, ist es genauso wie bei den zweiten. Und Gott holt Mose wieder zurück, da zu der Stelle, wo er zuerst hervorgegangen ist. Da wird nicht irgendwie was auf eine gesetzlose, unvertretbare Weise zugedeckt. Nein. Er hat falsch gehandelt, es geht wieder los. Und das Volk wird wieder 40 Tage auf Gott warten müssen. Und die ganze Ordnung werden geschrieben. Und sei, Vers 2, und sei morgen bereit, dass du früh auf den Berg Sinai steigst und dort zu mir tretest auf den Gipfel des Berges. Ziemlich autoritärer Gott, oder? Morgens stramm stehen. Und lass niemand mit dir hinaufsteigen, es soll auch niemand gesehen werden auf den ganzen Berge, auch kein Schaf und Rind. Lass weiden gegen diesen Berg hin. Und Mose hieb zwei Steine der Tafel zu, wie die ersten waren, und stand am Morgen früh auf und stieg auf den Berg Sinai. Totales Gehorsam. Hey, wenn ich meinen Papa liebe, warum sollte ich das nicht tun, was er mir sagt? Denn ich weiß, das, was er mir sagt, was ich tun soll, tut er, um mich zu bewahren. Ich soll ja mich nicht unnötig blamieren. Er will mich von der Blamage bewahren. Er möchte, dass ich gesegnet bin und erfolgreich bin. Deswegen sagt er, hier, wandle in diese Strukturen. Er gönnt mir alles Gute, aber nichts Böses. Gott, ich will aber mein Leben zerstören. Ich möchte gern mich anstecken. Ich will mir Dinge reinziehen, die mein Fleisch zerstören. Nein, das will ich nicht. Ich kann das nicht sehen, das tut mir weh, mein Kind. Ich will das nicht. Wandle in meine Ordnung. Und Mose hieb zwei Steine an der Tafel zu, wie die ersten waren, und stand am Morgen früh auf und stieg auf den Berg Sinai, wie ihm der Herr geboten hatte, und nahm die zwei Steine an der Tafel in seine Hand. Da kam der Herr hernieder in eine Wolke, wie bei Jesus mit den drei Jüngern, oder? Da kam der Herr hernieder in eine Wolke, und Mose trat da selbst zu ihm und rief den Namen des Herrn. Und der Herr ging vor seinen Angesicht vorüber, und er rief aus, Herr, Herr, Gott, barmherzig, gnädig, geduldig und von großer Gnade und Treue, der da tausende Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde, aber ungestraft lässt er niemand. Warum? Er muss gerecht bleiben.
sondern sucht die Missetat der Väter heim an den Kindern und Kindeskindern bis ins tausendste Glied. Was steht da? Ja, damit wir lernen. Das ist nur Züchtigung. Seine Gnade und Barmherzigkeit ist so viel größer. Ich leide doch an die negativen Eigenschaften meines Papas. Ich tue sie und dafür bin ich verantwortlich. Ich tue genauso, wie er getan hat, wo er Schwächen hatte. Und das sehe ich, das merke ich im Verkehr. Meine Kinder sagen es mir, dass ich rücksichtslos bin. Vor kurzem sagt David zu mir, Papa, du bist rücksichtslos, wenn du hinterm Lenkrad bist. Ja, nur da fühle ich mich stark. Ich bin 60 Jahre alt, das musst du verstehen, Junge. Woanders schaffe ich es nicht mehr. Ich brauche Motorpower. Irgendwie muss ich mich beweisen. Menschen müssen mich noch sehen können. Ich vergehe, hilf mir. Hier zeigt er nur die Schwäche auf. Paulus sagt, wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist doch die Gnade viel, viel, viel mächtiger geworden. Wir brauchen keine Sorgen. Gott bestraft seinen Kindern nicht. Sie ernten das, was sie gesät haben. Oh Gott, aber es ist eingebettet alles. Mach dir keine Sorgen in seine Gnade. Und Mose neigt sich eilends zur Erde und betet dann und sprach, hab ich, Herr, Gnade vor deinen Augen gefunden, so gehe der Herr in unsere Mitte. Der lässt nicht los, dieser Schlitzohr, oder? Warum? Er hat das bestätigt bekommen, was er geglaubt hat. Gott ist gnädig, Gott ist barmherzig. Und jetzt sagt Gott das und er werft sich auf die Erde und sagt, jetzt habe ich dich. Halt dich dran. Warum? Wisst ihr, was das eigentlich ist? Gott möchte in uns diese Gesinnung. Er möchte diese Stimme in uns hören. Er möchte, dass wir glauben. Nicht uns treiben lassen von irgendein religiöses Müll. Mose weiß das und er beruft sich und Gott handelt danach. Gott wollte es sowieso von vornherein. Gott hätte doch sein Volk nie. Er wollte das herauslocken aus ihm. Das ist Leben, das ist Dynamik. Wir sind keine Schlappschwänze. Wir sind Christen, Töchter und Söhne Gottes. Und Mose neigte sich eilends zur Erde und betete an und sprach, habe ich ja Gnade vor deinen Augen gefunden. Siehst du, ihr habt doch recht. So gehe der Herr in unsere Mitte, denn es ist ein halsstarriges Volk. Aha, da guckt er zum Volk hin, aber kaum hat er das ausgesprochen und sagt, und vergib uns. Ich habe die Tafeln hingeschmissen. Weißt du, das Volk war da leichtsinnig, aber ich habe die ganze Ordnung Gottes gebrochen. Die Propheten sagen das. Oh, hilf mir, sei gnädig, Herr, dann ich lebe unter ein Volk mit unreinen Lippen, aber der Prophet, oh, und ich habe selber unreinige, schmutzige Lippen. Und vergib uns unsere Missetat und Sünde und lasst uns dein Erbbesitz sein. Und der Herr sprach, siehe, ich will einen Bund schließen vor deinem ganzen Volk, will ich Wunder tun. Seht ihr, er ist, wenn wir ihn haben und er uns hat, dann gibt es Wunder. Es gehört, es da, es ist mit im Vertrag. Wie sie nicht beschehen sind in allen Landen und unter allen Völkern. Und das tut er heute noch, wenn ich Israel sehe. Der hat vor ein paar Jahren Wunder getan. Die ganze arabische Welt wollte die Juden auslöschen. Das haben die nicht. Die haben ein Panzer gehabt, das war wie ein Blechkasten. Und die haben die Macht, die materielle Macht, die militärische Macht, alle arabischen Länder drumherum. Und was passierte? Die armen Juden in ihre kleine Blechdose. Warum macht das Gott so?
damit das Volk Israel begreift, dass er ihre Zuversicht, er ihre Hoffnung ist, dass sie mit einer Blechdose gegen Hunderte von Panzern von allen Seiten geborgen sind in Jesus. Das gilt auch dir. Und der Herr sprach, siehe, ich will einen Wunsch lehren. Ah, wobei schon beide, ne? Also ich mache jetzt Schluss, okay? Halte, was ich dir heute gebiete. Ha? Bereite dein Herz, tue was. Komm in die Pötte, wenn du frei werden willst, geh doch an der Kneipe vorbei. Gib mir doch ein Zeichen, dass ich handeln kann. Ich will dich doch nicht in deine Freiheit vergewaltigen. Ich will keinen Schlappschwanz, ich will einer, der schreit und handelt. Und wenn es in Unvollkommenheit ist, so will ich ihn stärken und aufrichten. Das will Gott, das geht nicht, Kinder, dass wir Gnade falsch verstehen. Wir sind keine Sofa-Christen. Und da geht er über und zählt alle Gebote jetzt von Verse 12 ganz durch bis 28. Geht es um die Ordnung. Mose musste zurück, das musste wieder losgehen mit den Ordnungen. Die Tafeln mussten bereiten, die mussten geschrieben werden und Gott wiederholte alles, was er sagte. Darum kommen wir nicht. Die Pforte ist eng. Wo führt sie hin zum Leben? Da gehe ich eben durch diese enge Pforte, seine Ordnung. Die führt aber zu Freiheit, die enge Pforte, seine Ordnungen. Und das andere, Verse 29 bis 35, hatten wir bereits ja schon gelesen. Die Herrlichkeit Gottes in Mose Leben. Die Herrlichkeit Gottes in dein Leben. Bist du unfrei? Bist du aggressiv? Bist du nachtragend? Kannst du nicht vergeben? Da musst du Gottes Angesicht suchen. Das wird dich verändern. Da musst du Gott erkennen. Und erkennen ist nicht Kopf, sondern erkennen als biblisches Wort heißt intime Beziehung. Wie zwischen Mann und Frau. Das ist Erkenntnis. Erkenntnis ist nicht nur Wissen. Erkenntnis, biblisch gesehen, ist eine tiefe, persönliche Liebesbeziehung zu Gott. Hast du das? Jesus, das ist schon wieder sehr lang geworden. Das sind, glaube ich, 55 Minuten. Und ich bitte dich, dass du mich vergibst immer wieder, wenn ich die Gemeinde überstrapaziere. Ich weiß, dass es nicht lang sein muss, um gut zu sein. Gut kann es nur sein, wenn dein Geist wirkt. Und ich bringe dir das Gesagte und bitte dich um Gnade. Du willst an uns vorbeigehen in deine Herrlichkeit und du willst uns dieses neue Leben, das Strahlen, das das Volk in Mose Angesicht gesehen hat. Herr, bewirke du das, die Freiheit, die Kraft, die Freude, die Herrlichkeit Gottes, die Geduld, die Barmherzigkeit. Herr, vergib du uns, wo wir unbarmherzig sind, mit unseren Kindern, mit unseren Freunden in der Schule, mit unseren Kollegen im Studium, mit unseren Mitarbeitern in den Firmen, Herr, vergib du uns, wenn wir hart sind wie Stein. Schenk, dass wir erkennen, dass wir das ganze Gesetz gebrochen haben und dass wir geduldig und barmherzig sind mit anderen, weil wir gefehlt haben, weil wir viel schlimmer wären, hätten wir dich nicht, Herr. Schenk du Gnade. Wir bitten das in Jesus' Namen. Amen.